der hat so einen großen Sinn für schöne Dinge.
Obwohl er mit dir verheiratet ist.
Die Komplimente fliegen heute wieder tief, schön.
Pfarrer und Nerd, der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.
So sieht's aus. Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuen Folge Pfarrer und Nerd. Die Nummer 11 ist am Start. Schön, dass ihr alle einschaltet. Und wir begrüßen zusammen jetzt den Mann, der ganz gerne mal über Menschen mit körperlichen Unzulänglichkeiten lacht. Pfarrer Martin Vorländer. Schönen guten Tag.
Ich bin jetzt schon ein bisschen erfahrener und habe mich gar nicht mehr über dein Intro gefreut, sondern gewartet, wann ich die Klatsche kriege. Hallo. Körperliche Unzulänglichkeit meint die beginnende Glatze beim Nerd.
Das ist nämlich Quatsch. Also kurz zur Erklärung. Ich war extra beim Friseur. Ich war quasi für dich, Martin, beim Friseur, könnte man sagen.
Denn wir lassen Fotos machen. Wir gehen ins Fotostudio.
Morgen Fotoshooting zusammen. Also wenn ihr die Folge hört, dann ist dieses Shooting schon vorbei. Und da habe ich gesagt, okay, Shooting schön und gut, aber davor muss ich noch mal zum Mattenarzt, ja. Und dann sieht Martin mich gerade eben und lacht über meine beginnenden Geheimratsecken.
Nein, es war anders. Du hast mir ein Foto geschickt vom Friseur, eine Nahaufnahme deiner Geheimratsecke, die sich ein wenig abzeichnet. Und ich habe dir geschrieben, so geht's los. Ich bin schließlich der Experte dafür.
Ich meinte damit nicht die Geheimratsecke. Ich meinte damit die Kante, die mir so reinrasiert ist. Ah ja. Das meine ich damit, mit 100stel Glatze. Ach komm, vergiss es.
Da ich ja schon so mit 20 aufstand und die Frisur blieb liegen, habe ich das alles hinter mir und gucke mir so an, wie die Männerwelt um mich herum zu kämpfen hat.
Ja, und lachst die dann auch? Und dann habe ich mich gefragt, also wie sieht's aus? Lachst du auch über Leute im Rollstuhl so?
Ich finde, ich als Glatzenträger darf das. Ich finde, das ist was
anderes. Über Leute im Rollstuhl lachen.
Nein, über Leute aufspießen, die sagen, nein, das ist bei mir überhaupt gar kein Thema. Nein, das ist, ich meine die Kante, die mir der Friseur da reingeschnitten hat.
Ja, mach du dich nur lustig. Mhm. Martin, wie ist die Lage? Gibt es irgendwelche neuen Fastengeschichten zu erzählen bei dir?
Eigentlich, kann konstatieren, geht gut. Also es treffen zwar immer mehr Plätzchen ein und immer mehr, also so dieses irgendwie eine Freundin von mir, die immer schon zum 6. Dezember ist ihr klassischer Verteiltag, da trägt sie dann zu Nikolaus ihre ganzen Plätzchen aus. Sie schrieb dann auch, wie lasse ich denn meinen Plätzchenteller für euch, wie könnt ihr den denn euch zukommen lassen? Und so und gesagt, ja, wir haben Zeit, ich kann sowieso erst an Heiligabend essen. Und sie so, was?
Aber dein Mann könnte ja mitessen, wenn er Lust hat.
Ja, könnte er, aber er macht ja so halb mit. Also bislang habe ich ihn noch nicht irgendwie, was man hier so gurgeln hört, ist der Tee. Der grüne Tee, den ich mir für den Nachmittag einschenke, nur so zur Erklärung. Genau, geht. Also wir sind auf Nüsse gekommen, denn das hast du ja freigegeben. Und wir haben einen Advents, das war also, ein großer Fehler.
Ich hätte hier die Instanz wäre. Ja, aber Nüsse sind gut, sagt meine Frau. Meine Frau hat Ernährungswissenschaften studiert, und hier Nüsse sind total in Ordnung. Solange du jetzt nichts in Fett geröstetes oder gezuckert oder gesalzen oder so.
Nee, ist klar. Die Mandeln, gebrannte Mandeln zählen da nicht dazu.
Ja, genau. Die musst du erst schälen.
Ich mache das jetzt mit den Nüssen. Gebrannte Mandeln. So, und selbst bei dir?
Ja, Ausfälle gab es bei mir auch nicht. Kann ich ganz frank und frei sagen. Ich habe immer mal wieder Bock. Auf jeden Fall, muss aber alles liegen lassen und macht das tatsächlich auch. Aber, und das ist ein ganz tolles Ding, was ich da von unserer Kollegin Steffi bekommen habe. Die hat mir, habe ich das letztes Mal nicht schon erzählt, die hat mir so ein Rezept gegeben für Dattelpralinen, heißen die.
Und da haben wir schon drüber gesprochen. Ich glaube, das ist die Herrgottsscheißelle sozusagen. Also Dattelpralinen
klingt so. Ja, aber es sind, also ganz ehrlich, was ist hauptsächlich drin? Datteln, Mandeln, Kokosöl, außen ist Sesam und ein bisschen Backkakao.
Kakao?
Und das war's. Also Kakao kein ohne Zucker. Backkakao, halt dieses dunkle Pulver, weißt du, so. Und du schmeißt alles in die Küchenmaschine, machst es klein und dann aus dieser Melange formst du dann so kleine Kugeln und wälzt die in geröstetem Sesam. Ist wirklich klasse, ganz ehrlich. Und ich meine, Datteln, haben wir auch schon drüber geredet, Datteln sind jetzt auch sehr, sehr süß und wahrscheinlich auch hochkalorisch oder wie auch immer man das nennt. Aber das ist eine willkommene Abwechslung.
Kalorienreich. Ja,
dein kalorienreich komme.
Klasse fand ich auf die Gemüse-Nikoläuse, die deine Frau dir gezaubert hat. Die sahen ja hinreißend aus auf Facebook.
Ja. Das war nach echt, drei Stück war dann aber auch gut.
Das waren ja, genau, ja so echte Liebeserklärungen.
Mit Körper dich aus Gurke und so. Das war ganz süß. Das habe ich ja auch auf Facebook hochgeladen. Also wer noch nicht dabei ist, facebook.com/pfarrerundnerd. Und wir hatten noch kein Foto, was so viele Reactions hervorgerufen hat, wie diese Veggie-Nikoläuse. Die sahen aber auch echt süß aus.
Die sahen total nett aus, ja. Und einfach eine sehr, sehr schöne Idee. Also ja. Gruß an Sie. Ja. Ich hatte doch einen schwachen Moment oder so einen Gewohnheitsmoment. Wenn ich im Medienhaus bin in Frankfurt, dann gehe ich oft zum Mittagessen, schaue ich bei Alnatura und da hole ich mir immer was, also eine Spinatkisch oder sowas. Und da lag direkt vor meiner Nase, Schnauze, lagen diese Kokosschnitten, die so Riegel einfach, vollwertig, biologisch, dynamisch. Und die nehme ich mir sonst eigentlich immer gerne einen mit, weil das irgendwie nochmal so ein schönes, wie so ein Nachtisch ist, nachdem ich die Quiche hatte. Und ich griff schon zu und wollte sie schon rüberreichen. In dem Moment fiel mir aus, das dürfte,
ein Blitz vom Himmel.
Das dürfte auch Zucker sein. Die Hand verdorrte mir und ich konnte sie deswegen nicht mehr mitnehmen.
Die Hand wurde zur Salzsäule. Hier, ist da Schokolade außenrum oder was?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe jetzt mich nicht mehr durch die Einzelheiten des Kleingedruckten von den Zutaten durchgekämpft. Aber so wie sie schmecken, ist klar, da muss irgendwie Zucker drin sein.
Kannst du ja mal machen. Aber guck dir die Zutaten mal an, weil jetzt prinzipiell würde ich zu einer Kokosnuss ja nicht Nein sagen.
Nein, aber wenn es so als Kokosschnitte ist, also meistens ist dann doch irgendwie als Transporteur oder Zusammenkleber Zucker mit dabei. Aber ich werde das eruieren und sollte ich voller Freude feststellen, dass da kein Zucker drin ist, werde ich mich damit zustopfen.
Ich werde das erigieren?
Ja, hier hören wir wieder einen lebenden Beweis von Sebas kleiner Fixierung. Willst du nicht gleich zu deinem Gewinner der Woche kommen an dieser Stelle?
Komm, ich Seba, dachte, ich darf den nicht machen.
Mach es jetzt, dann haben wir es hinter uns.
That's what she said. Okay, pass auf. Also mein Gewinner der Woche, den ich vorgeschlagen habe, wo du prinzipiell dagegen warst, aber ich hau den jetzt einfach mal raus, weil ich finde, Entschuldigung, es ist infantil, aber ich finde das... Tut mir furchtbar leid, ich kann darüber lachen. Also, wenn du ein Flugzeug hast, ja, stell dir vor, du darfst ein Flugzeug fliegen, ja, dann zieht man ja so eine Spur hinter sich her
am Himmel. Früher habe ich gedacht, das sei das Flugzeug und wunderte mich, warum es immer länger wird.
Ja, das sind so Chemtrails, die uns irgendwie geil und willenlos machen. Nee, keine Ahnung. Jedenfalls kann man damit ja so Muster malen an den Himmel. Also, wenn man romantisch ist, malt man vielleicht ein Herz oder so. So, und neulich schickt mir ein Freund hier aus Kelsterbach, aus meiner Heimatstadt, schickt mir ein Bild vom Himmel und sagt, guck mal, das ist doch ein Penis. Und dann hat halt einer im Flugzeug gesessen, hat so zwei Kreise und eine große Schlaufe geflogen, sagen wir mal. Ja, ich lache mehr darüber, als ich sollte. Es tut mir total leid. Aber der
Typ kann halt fliegen. Es tut dir überhaupt nicht leid.
Und naja, es ist schon ein bisschen peinlich, wenn man drüber nachdenkt. Aber hey, dann hat erstmal so einen schönen Lörres an den Himmel gemalt. So. Und
was vermisse ich den Konfirmandenunterricht?
Eigentlich hätte ich das schon fast vergessen, wenn nicht das in dieser Woche im Spiegel eine Meldung und ihre Geschichte gewesen wäre. Da ist nämlich ein russischer Flieger, die haben gesagt, ja, erbitten, dass wir unseren Kurs ändern dürfen, wir müssen mal die Navigationsgeräte checken. Und dann der Tower so, ja, macht ruhig. Und dann haben die halt auch schön besagte Form geflogen. Und long story short, jetzt werden auch irgendwie rechtliche Schritte gegen die eingeleitet, weil man da in Russland auch überhaupt keinen Spaß versteht.
Also das rettet dich jetzt total, dass es im Spiegel stand, also in einem seriösen Nachrichtenmagazin.
Ja, halbwegs seriös, ja. Siehste? Halbwegs aber ist seriös. So, ja. Also der Gewinner der Woche ist der Pilot, finde ich. Ja, wollten wir von da nicht auch auf irgendein anderes Thema kommen?
Wie war da nochmal unsere Brücke? Moment. Was hülfe es dem Menschen, wenn er den Himmel gewönne? Du wolltest
deswegen. Nein, pass auf, ich habe eine Idee. Wir wollten was spielen. Wenn wir gerade schon im Himmel waren, dann bleiben wir doch bei was Himmlischem. Ich habe gedacht, wir spielen mal was zusammen, okay?
Das
wir
ist für spielen dich
zusammen das Weihnachtsbullshit, Weihnachtspredigt-Bullshit-Bingo. Okay, ich habe so eine schöne Matrix gefunden im Internet, die ist nur 3x3 groß und da stehen also 9 Begriffe drin, die so das Klischee in jeder Weihnachtspredigt fallen. Ja? Wir gehen jetzt diese 9 Begriffe auf die Schnelle durch und du sagst mir, welche davon du selber schon benutzt hast in Weihnachtspredigten, okay?
Also, was für ein schönes Spiel.
Wollen wir mal gucken, wie generisch du bist.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Karten hier von vornherein ungleich verteilt sind. Okay.
Achtung, Achtung. Zitat 1. Gott macht sich klein, damit wir groß werden.
Habe ich natürlich gesagt.
Hast du gesagt, sehr gut. Ein Treffer. Es will Weihnachten werden.
Habe ich nie gesagt, würde ich nie sagen.
Okay, du darfst nicht lügen, das ist ja klar, ja. Du bist ja Pfarrer. Ja. Gott wurde ein kleines, schutzloses, wehrloses Kind.
Also sinngemäß habe ich das auch schon in Weihnachtspredigt
gesagt. Ja, das ist ein Treffer. Lassen Sie auch uns an die Krippe treten.
Nein, sowas lehne ich ab.
An die Krippe treten? Andi, nicht Indi.
Vorher erstürben meine Lippen.
Lassen Sie uns in die Krippe treten.
In der Predigersprache ist es der berühmte Lassiv. Lassen Sie uns.
Das ist welche Sätze sind da ganz verboten?
Ja, das ist immer alles mit lasst uns. Lasst uns alle ein Stück weit versuchen, die Welt heller zu machen. Beliebter Schluss. Oder auch, ich wünsche Ihnen und mir, uns allen, dass wir immer mehr zur Krippe treten können und Jesus reinlassen.
Ja, das ist ja nicht prinzipiell falsch, sowas zu sagen.
Aber dieses Lassen Sie uns ist irgendwie dieser Exhortativ, der ist irgendwie etwas komisch. Also das ist irgendwie, entweder sage ich, was will ich machen? Und das ist aber auch dann mein fester Vorsatz. Aber irgendwie so die Leute zu irgendwas, lassen Sie uns, es ist so ein bisschen sehr salbungsvoll und einfach sehr abgegriffen.
Exhortativ ist so herausrufen,
genau.
Oder?
Aufforderung.
Ja. Habe ich mir hergeleitet aus Exorzismus gerade, mein Lieber.
Hat zwar nichts miteinander zu tun, außer dem Ex, aber...
Exor, natürlich. Exhortativ, dachte ich.
Exhortativ, ein bisschen Haar dazwischen.
Ja, wie auch immer, egal. Jedenfalls fällt mir da ein, Martin, also du bist ja im Rundfunk auch, ne? Mhm. Auf dem Hessischen Rundfunk bist du zu hören und so. Und
auf FFH, dank deiner.
Beispielsweise, genau, ja, habe ich dich reingebracht in das Game.
Nach 5 Jahren sagt Seba, jetzt wirst du langsam besser.
Jetzt können wir mal einen Podcast zusammen machen. du arbeitest oft mit Pfarrern zusammen. Mhm. Und wie beurteilst du, Entschuldigung, mit Pfarrpersonen meine ich natürlich.
Nein, das ist nicht so schön. Ja, weiter.
Das ist mir egal. Wie beurteilst du, jetzt mal möglichst wertfrei, die rhetorischen Skills unserer Pfarrer?
Ach so, wie die sind.
Ich, wenn du willst, kann ich einen Aufschlag geben, weil ich finde, und das hat jetzt nichts mit evangelisch oder katholisch oder freikirchlich zu tun, weil ich das auch gerade auf unserer Freikirchenseite oft erlebt habe. Das ist nicht die Regel, aber es ist halt oft so, dass da jemand steht und predigt, wo ich denke, du hast gar nicht sprechen gelernt. Du hast überhaupt nicht präsentieren gelernt. Ich meine, der Prediger soll ja kein Verkäufer sein. Aber eigentlich müsste man doch einen guten Redner aus einem Pfarrer, aus einem Prediger, Pfarrerin, Predigerin, ich meine immer beides, bevor sich jetzt jemand beschwert bei Pfarrer und Nerd at indeon.de. Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Man müsste doch im Prinzip also eine kleine Spur Entertainer auch aus den Pfarrern machen, oder?
Absolut. Passiert also ich stimme dir voll und ganz zu und du hast es ja auch rhetorisch genannt, also das braucht es unbedingt. Das schätze ich auch so an der Arbeit, die wir ja beide tun, Seba, das ist das Journalistische. Da gibt es ja einfach Handwerksregeln und die kann man lernen. Es ist ja Gebrauchstexte, eine Predigt ist ja auch das kann man als Kunstwerk verstehen, aber letztlich soll es ja was nützen und Menschen weiterbringen, Menschen ermuntern oder sie trösten oder sie anregen, genau. ein Gesprächsbeitrag sein über Glaubensthemen. Insofern ist es auch erstmal ein Text, der nützen soll und da kann man einfach handwerkliche Regeln anwenden, wie keine Passivkonstruktionen, sondern möglichst aktiv sprechen, möglichst viele
kurze
Verben
Sätze.
Und sowas. Und von daher finde ich das Geniale an dem, also für mich war das echt so eine homiletische Schule, sagen wir da. Also Homiletik ist die Lehre von der Predigt. Das war am meisten im Rundfunk. Ich habe da am meisten für mein Predigen gelernt und auch für mein Präsentieren und auch für Sprechweise.
Also,
übrigens geht es nicht nur Pfarrer und Pfarrerinnen so. Auch wenn einfach, ich weiß nicht, ob du das aus deiner Gemeinde auch kennst, wenn Leute aus der Gemeinde was lesen, die kriegen plötzlich einen ganz komischen Tonfall, wenn sie da vorne oder im Gottesdienst.
Weil die was vorlesen.
Aber das wird irgendwie plötzlich, die setzen die Betonungen plötzlich ganz anders, als sie sonst setzen würden. Und das, ja,
das verstehe ich, aber die Pfarrer stehen auf dem Präsentierteller, genau, und reden also, ist der Hauptjob oder ein großer Teil des Jobs.
Genau, und da müsste man noch viel, viel mehr tun. Machen wir ja auch, wir haben ja auch im Medienhaus, kommen ja immer ganz viele Vikare, Vikarinnen, hatten wir gerade erst eine Institutswoche von, also Vikare, Vikarinnen sind angehende Pfarrer und Pfarrerinnen, und die waren da, meine Kollegin, die Senderbeauftragte für den Hessischen Rundfunk und ich, wir machen ganz viel rhetorische oder öffentliche Rede üben wir richtig und dann auch richtig mit Präsentation, und da geht es eben dann auch um Stimme und wie stand jemand da und so weiter. Also
finde ich voll wichtig, weil ich meine, du willst doch eine Botschaft rüberbringen als Pfarrer, und du kannst es, jetzt mal blöd gesagt, wenn du auf FFH was sprechen willst und bist nicht gut genug, dann darfst du halt nicht. Genau. Ja? Und es heißt jetzt nicht, dass man jetzt mit der Sense über die Kanzel gehen muss, im Sinne von, du sprichst nicht gut genug, aber ich finde, dass das vielmehr schon in der Ausbildung zum Pfarrer, zur Pfarrerin gelehrt werden sollte, hey, so spricht man erzählend, so spricht man anschaulich, ja, weil ich habe es echt so oft erlebt und wie gesagt, auch in freikirchlichen Kreisen, dass die Predigt vorgelesen wurde, und das geht nicht. Das
geht gar nicht. Bei uns im Predigerseminar, das war eine der besten Einheiten, die ich da hatte, da kam ein Schauspieler und der hat mit uns gearbeitet, und das war das Allerbeste, was ich da erlebt habe, weil der konnte dir nicht nur sagen, also meistens kannte ich im Predigerseminar, die alle hörten, was ist nicht so gut, aber wie komme ich dahin, dass es besser wird? Und der hatte richtig Techniken, hat er uns beigebracht, wie wir einfach da besser werden können. Da war ein Kollege, der hat irgendwie vom Propheten Jeremia eine Predigt gehalten und es sollte so richtig der donnernde Prophet sein. Und er sprach da auf der Kanzel und es war so ein kleines Stimmchen, das aus ihm rauskam, da konnte man sich nie und immer einen donnernden Propheten. Und dann stellte sich der Schauspieler hinter ihm, stützte ihm den Rücken, sagte, atme tief ein und jetzt nochmal. Allein das, plötzlich erhob sich aus diesem Kollegen eine Stimme, dass es uns allen kalt den Rücken runterlief. Das war für mich echt ein totaler Aha-Effekt, dass der das heben kann, was man an Möglichkeiten in einem steckt. Insofern, ein guter Schauspieler kann einen Pfarrer lehren.
Pfarrer seid Schauspieler.
Und ein guter Journalist und eine gute Journalistin auch. So, jetzt haben wir wieder viel zu lange darüber geredet.
Bullshit-Bingo. Nee, Bullshit. Aber das finde ich total interessant.
Was habe ich denn noch verbrochen in Weihnachtspredigten?
Achtung, und weil Gott sich ganz verschenkt, können auch wir Liebe schenken.
Ja, habe ich bestimmt gesagt. Natürlich.
Wie billig, Martin.
Das ist vollkommen richtig.
Okay, Achtung. Mitten in der Dunkelheit dieser Welt und unseres Lebens leuchtet ein Licht auf.
Ja, ich bekenne noch mich schuldig.
Martin, wow. Achtung, jetzt, okay, den hast du garantiert. Gott wird einer von uns.
God is one of us.
What if God was
one of us?
Hast du, oder notiere ich mal ein Häkchen?
Doch, ich würde sagen, habe ich auch.
Ja, okay, Achtung. Und das vorletzte, Gott will uns ganz nah kommen.
Ja, hautnah.
Und jetzt
ich habe wahrscheinlich nicht gesagt, Gott will uns, sondern Gott kommt uns hautnah.
Ja, das lassen wir mal zählen. Eine Aufforderung, wieder wie ein Kind zu sein.
Nein, lehne ich ab.
Dein Blick sagt, du lügst nicht. Okay, gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Treffer und 3 Nieten. Ja, Martin,
ja,
ich würde eventuell, hast du schon eine Weihnachtspredigt fertig? Musst du dieses Jahr Heiligabend oder Feiertag?
Ich begleite einen Radiogottesdienst, da bin ich der Redakteur am zweiten Weihnachtstag. Und ich habe 2 Kurzpredigten geschrieben für das Portal bei uns, wo man sozusagen Kurzpredigten gucken kann, sich anregen lassen kann.
Jedenfalls würde ich da eventuell nochmal über die Texte gucken, mit diesem Bullshit-Bingo im Hinterkopf. Wenn ihr auch mal spielen wollt, wir verlinken euch das auf Facebook irgendwie irgendwo irgendwann diese Woche. So, es gibt nämlich auch noch so eine 4x4-Matrix vom gleichen Autoren, und da kann man dann noch mehr
Das gibt es übrigens auch in einer weltlichen Nicht-Pfarrer-Variante.
Ja, Bullshit-Bingo ist ja eine ganz alte Kiste eigentlich.
Ja, aber auch zu Weihnachten. Gleich kommt Sissi. Ist zum Beispiel so ein Satz. Oder gib Oma ein Küsschen. Sag brav, hast du auch brav Danke gesagt?
Ja, das ist auch wichtig. Früher war mehr Lametta, kommt dann immer.
Jetzt bescheren wir erst, essen dann, und dann wird's besinnlich.
Sowas in der
Solche Art. Solche Sachen gehören da dazu.
Wo kommen wir denn hin jetzt eigentlich?
Geschenke. Wir sind jetzt schon bei Weihnachten, mein Lieber. Ich möchte mit Geschenken weitermachen. Was hast du denn für dich? Für mich? Für dich?
Was? Ja, was habe ich denn für mich gekauft?
Genau, man sollte sich öfters auch selbst was schenken.
Ich gebe gerade echt voll viel Geld aus. Ich richte nämlich mein Homeoffice neu ein. Ich habe mehr Platz dann.
Ziehst du um? Wirst du aus dem Kellerloch rausgelassen?
Nee, ich kaufe nur einen anderen. Ich habe so einen Eckschreibtisch jetzt, und das ist zu klein und zu beengt, und der kommt weg.
Höhenverstellbarer jetzt?
Nee, ich habe einen alten, gebrauchten, aber großen Schreibtisch gekauft, und das wird richtig cool.
Schön.
Aber es geht ja um Geschenke, die wir
anderen machen.
Die wir anderen machen. Ich habe jetzt für meine Frau tatsächlich was gefunden. Sie hat sich das gewünscht. Das ist mega unromantisch und war auch teurer als das Limit, was wir uns immer setzen. Aber egal. Hauptsache sorgenfrei.
Ja, hier, Schatz, ich liebe dich. Da bist du schon viel weiter als ich. Ich bin schon, langsam steigere ich mich in die Panik hinein, denn ich bin
wünscht
immer
wünscht sich dein Mann denn wenigstens was? Wünscht sich dein Mann denn wenigstens was? Das ist ja immer schon eine Riesenhilfe.
Ja, den zu beschenken ist ja sauschwer, denn der hat alles und zwar in hundertfacher Ausgabe. Nein, ich habe jetzt übertrieben. Aber
ehrlich?
Aber ich habe nur geringfügig übertrieben. der hat so großen Sinn für schöne Dinge. Und
obwohl er mit dir verheiratet ist.
Oh, die Komplimente fliegen heute wieder tief, schön. Genau, ich bin ja auch kein Ding. Also eine Idee habe ich schon, wobei ich da die Angst habe, dass andere ihm das auch schon schenken könnten. Ja, das ist immer so ein bisschen, also ich schwanke da immer in der Panik zwischen, ist es zu viel, ist es zu wenig, habe ich schöne Ideen, denn ich finde, schön beschenkt werden ist was Wunderbares. Also wenn ich ein Geschenk bekomme, wo ich merke, die Person hat sich so richtig was dabei gedacht und hat, also trifft meinen Geschmack oder schenkt mir etwas, was ich wirklich gerne habe und also entweder etwas, was man immer weiß, zum Beispiel mit Tee kann man mir immer eine Freude machen oder hat irgendwie mal so ein Stichwort von mir aufgegriffen und vor langer Zeit und hat dann, also das ist einfach was Wunderbares.
Das ist die große Kunst, finde ich. Das ist echt die ganz große Kunst, quasi so das ganze Jahr über mehr oder weniger lange Ohren zu haben, also lange Ohren, nicht lang gezogen, sondern gut zuzuhören und auf so kleine Hinweise zu hören und die sich dann aufzuschreiben und die dann zum Geburtstag wieder rauskramen. Ist mir auch schon mal gelungen, aber ist halt nicht die Regel, sage ich ganz ehrlich.
Ist nicht die Regel und es bedarf einer gewissen Logistik. Also man muss halt einfach das ganze Jahr über dann schon irgendwie so eine Liste führen und im richtigen Moment dann das Stichwort machen und
aufschreiben und den Zettel einfach.
Und den Zettel dann auch wieder finden, wo man sich das
notiert. Martin, nein! Da kannst du, das ist doch total einfach, du machst dir einfach eine Amazon-Wunschliste. Ich meine, einen Amazon-Account hat jeder. Und du kannst dir eine Amazon-Wunschliste machen. Das bedeutet nicht, dass du da nur Sachen von Amazon drauf machen kannst, sondern du kannst da auch Ideen notieren. Und das ist ziemlich geil, weil die verlierst du auch nie.
Womit wir bei einem also, Prinzip deiner Frau sind, denn die
will dieses Jahr Amazon boykottieren. Ja, stimmt. Ja.
Insofern.
Was ich prinzipiell auch richtig finde und unterstütze, auch wenn ich es nicht immer selber mache. Aber wie gesagt, du kannst Amazon in diesem Fall als Wunschliste halt auch wirklich missbrauchen. So, und als Merkzettel, so ungefähr. Ja.
Also ich stehe noch ziemlich blank da insgesamt für Geschenke. Und vor allem in diesem Jahr komme ich mit meiner Last-Minute-Nummer nicht durch, denn man muss das einfach vorher organisiert haben, denn es funktioniert nicht kurzfristig dieses Jahr. Also auf Sicht fahren funktioniert nicht in diesem Fall.
Nee, nicht so richtig. Okay, aber wie ist denn das bei dir? Findest du, dass Weihnachten zu sehr Geschenkeschlacht ist? Ich finde das manchmal, ich freue mich auf das, was ich geschenkt kriege und finde das auch wichtig und einen zentralen Part. Natürlich, die Kinder sind mega scharf drauf, weil sie schon wissen, dass es dann Geschenke gibt. Es ist ja auch okay, aber gibt es da eigentlich auch ein zu viel? Und ist das wirklich der Sinn von Weihnachten, Herr Pfarrer?
Das war jetzt übrigens Weihnachten-Bullshit-Bingo. Ist das wirklich der Sinn von Weihnachten? Sollte es nicht eigentlich um was ganz anderes gehen? So, das ist doch alles überflüssig. Nein, finde ich nicht. Ich finde, Geschenke gehören dazu, die sind wunderbar. Natürlich kann man sich da entscheiden, das muss nicht opulent und geht nicht darum, dass man sich verschuldet oder sonst was. Aber ich habe das schon als Kind toll gefunden. Dieser Moment, wenn das Glöckchen klingelt und man dann reinkommt und der Raum leuchtet und der Baum brennt. Was
bei uns gab es auch eine Glocke früher,
so ein kleines
die dann
Glöckchen
angezeigt hat. Genau. Nee, wir haben eine Glocke im Treppenhaus, kein Ach Scheiß. So eine Glocke im Treppenhaus, die ist auch geläutet worden, wenn es Essen gab.
Ah,
zum Beispiel. Das war immer da so das internationale Gong. Zeichen.
So ein chinesischen 4-Meter-Durchmesser. Fürs Essen hatten wir einen Gong, und fürs Christkind war es so ein ganz zartes Glöckchen. Und vorher hat man sich irgendwie die Zeit vertrieben, irgendwie, wie bringen wir das jetzt rum, wann läutet es jetzt endlich? Und dann durfte man rein in das Zimmer und es leuchtete alles. Und es gibt ein berühmtes Bild von meiner Schwester und mir. Meine Mutter hat die Geschenke, die sie schon besorgt hatte, in meinem Kartoffelkeller versteckt. Geniales Versteck, denn wir wussten, wo es ist. Und meine Schwester hatte da schon reingeguckt mal und hatte ein Barbie-Pferd gesehen.
Okay.
Und ging fest davon aus, das einzige Mädchen in dieser Vierer-Geschwisterschar, das Barbie-Pferd wäre für sie. An Weihnachten jedoch lag dieses Barbie-Pferd unter meinem Plätzchen unterm Weihnachtsbaum und ich habe es bekommen und es gibt das Bild, ich halte mit strahlendem Gesicht das Barbie-Pferd in die Höhe. Meine Schwester guckt sowohl auf das Pferd wie auch auf mich und ihre Blicke töten.
Geil. Hast du dir das gewünscht oder was?
Ja.
Oder war das eine Verwechslung?
Nein, es war keine Verwechslung. Ich habe mir das gewünscht.
Barbie-Pferd. Wie sagst, klischeehaft, Martin.
Ja, das hast du dir gar nicht verkneifen müssen. Genau, insofern. Ich finde es auch heute einfach noch total schön. Ich weiß noch, das erste Weihnachten mit meinem Mann, das haben wir eigentlich erst nachgefeiert. Und weil wir waren beide dann jeweils in unseren Herkunftsfamilien am Heiligen Abend und haben uns dann am 25. oder 26. getroffen. Ich kam an von eben dem Ort meiner Eltern mit dem Zug und war schon mal enttäuscht, weil er mich nicht am Bahnhof abholte. Und schrieb, ich kriegte dann kurz die SMS, ich schaff's nicht, komm doch direkt. Und dann fuhr ich schon sehr angesäuert eben dann zu meiner Wohnung in München. Und dann machte er die Tür auf und hüpfte vor lauter Vorfreude schon von einem Fuß auf den anderen, weil er hatte mein Wohnzimmer, wir haben damals noch getrennt gewohnt, wirklich in eine Weihnachtslandschaft verwandelt und hat mir ein komplettes Service geschenkt. Also Teller über Teller in verschiedenen Größen und Tassen und so weiter, weil er fand, ich hatte bis dahin einfach immer so dieses zusammengesuchte von jedem irgendwie etwas und buntscheckig.
So studentmäßig.
Und er hat mir dann so ein komplettes, und ich öffnete ein Paket nach dem anderen und hatte einen kompletten, also für meine Aussteuerbar gesorgt. Aber es war einfach auch dieses ganze Weihnachtszeit. Also ich finde Bescherung, das Wort, finde ich, sag's einfach, es ist was Herrliches und Wunderbares. Aber das hängt nicht an der Menge und nicht an an dem, also wie wertvoll oder wie teuer das ist, sondern irgendwie an dem schönen Gedanken, so dieses, guck, das habe ich mir für dich ausgedacht. Und wenn ich merke, das steckt in einem Geschenk, dann ist es auch fast schon egal, was es ist. Wenn ich merke, die andere hat sich das für mich ausgedacht, dann ist es einfach wunderbar.
Das ist halt auch die große Kunst einfach, ja. Also ein Geschenk zu finden, was darüber hinausgeht, dass man irgendwo 20 Euro auf eine Theke gelegt hat oder überwiesen und dann kommt halt das, was der andere sich gewünscht hat.
Zur Zeit Luther war ja das ja irgendwie, waren das ja im Mittelalter, war das schon eine Mandarine oder einfach oder Nüsse oder so. Also daher kommt das ja mit dem Stiefeln und den Geschenken da. Das waren solche Sachen.
Nee, die Stiefel kommen von den Schiffchen.
Die haben wir schon geklärt, aber eben was drin ist. Das schon
aber hier, wo wir gerade Luther sagen, wir kommen gleich nochmal zu Geschenken zurück, weil wir kommen gleich zu den vier oder fünf Fragen an den Pfarrer. Du wolltest unbedingt irgendwas über Luther erzählen.
Ja,
über
weil die sich Bandbulle. Da was ganz Bedeutendes jährt. Am 10. Dezember, vor 500 Jahren, also jetzt vor 500 Jahren, hat Martin Luther, und jetzt kommt ein Wort, das finde ich super, die Bannandrohungsbulle des Papstes verbrannt. Also Luther hatte ja die 95 Thesen aufgestellt und damit die katholische Kirche oder die damalige Kirche, es gab ja nur eine da, ziemlich erschüttert. Und er sollte widerrufen und er hatte mit vielen...
Revoco.
Ja, ich widerrufe. Hieße das. Also es war eher der Appell, du sollst jetzt widerrufen. Und,
ich dachte, das wäre der Imperativ. Widerrufe.
Revoco heißt ich widerrufe.
Ja, aber wie wäre denn der Imperativ?
Revoke. Widerrufe.
Revoke?
Meine ich.
Ja,
also
okay.
Die Lateinlehrerinnen und Lateinlehrer unter uns mögen mich jetzt sofort korrigieren, aber ich meine, es ist Revoke. Er hat sich da erstmal Bedenkzeit und im Juni erging dann die Bannandrohungsbulle des Papstes an ihm, die sagte, wenn du jetzt nicht bis da und dahin widerrufst, dann fliegst du aus der Kirche raus, dann schmeiße ich dich aus der Kirche. Luther hat im Oktober hat dann Luther noch mal ein bisschen auf Zeit gespielt und dann war aber die Frist abgelaufen und seine eigenen Schriften hatten seine Gegner verbrannt und daraufhin hat dann Luther ein richtiges Happening inszeniert in Wittenberg. Unter freiem Himmel an einem Tor in Wittenberg hat er diese Bannandrohungsbulle, also sein Exemplar, verbrannt und noch dazu die kanonischen Rechte der katholischen Kirche. Und Historiker sagen, das ist der eigentliche Punkt, womit die Reformation begonnen hat. Denn mit den 95 Thesen hatte Luther sich in keiner Weise von der damaligen Kirche losgesagt. Aber mit diesem Akt hat er sich losgesagt von der katholischen Kirche. Er hat gesagt, es ist mir egal, ob ihr mich aus der Kirche schmeißt. Ich weiß, was ich hier tue und ich werde weiter das Evangelium predigen. 10. Dezember, vor 500 Jahren, Happening.
Okay, und ist das historisch erwiesen?
Ja.
Die Bullenverbrennung, der Thesenanschlag?
Die Bullenverbrennung. Hä? Die Bannbulle. Die Bullenverbrennung.
Habe ich Bullenverbrennung gesagt?
Er hat keine ganzen Stiere da verbrennt.
Ja,
das war keine
klar.
Ochsenbraterei.
Polizisten.
Nein, es...
Ja, also das ist historisch erwiesen. Der Thesenanschlag an die Kirche in Wittenberg ist ja nicht historisch erwiesen.
Ja, historisch erwiesen ist, dass Luther die Thesen veröffentlicht hat um den 31. Oktober herum.
Genau, richtig. Aber dieses Geballer an die Kirchentür.
Genau, das ist umstritten, wie genau das ablief. Das ist aber historisch nicht ausgeschlossen. Das
ja, weil man früher öfters mal Sachen an die Kirchentür gehangen hat, wenn man die irgendwie so öffentlich machen wollte, ja.
Aber für Luther war ganz klar, dass er multimedial arbeitet und dass er nicht nur an die Kirchentür das heftet, sondern dass er will, dass es größtmögliche Verbreitung findet. Und deswegen hat er eben die damaligen modernen Medien genutzt, nämlich den Druck. Und hat seine
ja, wäre Luther heute bei Instagram?
Egal. Natürlich.
Hast du... das ist aber ein ganz interessanter Punkt, finde ich, und damit schließen wir das auch ab dann, dass die 95 Thesen der Wunsch einer Erneuerung waren, während die Bullenverbrennung,
die so ist Bannbullenverbrennung,
richtig, ne? Oh Mann, ey, die Bannbullenverbrennung,
Bannandrohungsbulle,
die BBV, sagen wir jetzt in Beamtendeutsch, die BBV war dann wirklich so das Abreißen der Brücken oder eigentlich das Verbrennen der Schiffe.
Bannandrohungsbulle,
so. BAP. Ja, ist ja egal, jetzt komm. Gut. Aber weißt du was? Ich habe gerade eben gesagt, wir kommen zurück zu den Geschenken. Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet und die machen wir jetzt. Hast du Lust? Hm. Na gut, ich nehme mich auch.
Super. Das fragst du immer so nett. Also, los.
Okay, pass auf. Welches Weihnachtsgeschenk, was du mal bekommen hast, ist dir immer noch im Kopf? Am allermeisten.
Habe ich im Prinzip schon erzählt. Also,
das Service?
Dieses Service meines Mannes war ein legendäres Weihnachten und das Barbie-Pferd.
Ja gut, dann hat
tut mir leid, liebe schon. Schwester. Sie hört uns ja oft zu, insofern wird sie das hören. Liebe Grüße.
Wir bleiben mal beim Materiellen. Hast du schon mal was gekauft und dich dann richtig drüber geärgert, weil es nicht so cool war oder nicht funktioniert hat, so wie du dachtest?
Jetzt gerade erst neulich habe ich ein Ansteckmikro gekauft.
So ein kleines?
So ein kleines,
so für den Kragen. Genau,
so ein okay. Ein Lavalier-Mikro heißt
genau, das ja. Genau, habe ich auch. Was sind damit? Geht es nicht?
Ja, das war ziemlich mühselig. Also ich wollte es eben nicht über schon genannte generelle Online-Vertreiber kaufen, sondern dachte ich,
Amazon.
Ich unterstütze den Einzelhandel ja, und rannte von Geschäft zu Geschäft, stellte erschüttert fest, dass man sich ewig durchfragen kann. Also es ist ein bisschen so wie der beste Verkäufer ist der sich am besten verstecken kann. Und aber schließlich habe ich wirklich dann sehr nette Läden gefunden. Das war dann sehr viel teurer, als ich es im Netz gesehen hatte.
Mhm. Das ist halt
und noch dazu mit nur 1,5 Meter Kabel. Also ich hatte jetzt kein so Bluetoothiges, sondern nur 1,5 Meter Kabel.
Ja, aber diese Dinger sind ja dafür da, dass man die in so ein entweder in der Hosentasche ins Handy steckt und damit aufnimmt oder hinten am Gürtel so einen Sender hat, der dann.
Dafür ist es erstmal, aber ich will ja auch andere Leute damit interviewen können und auch Videos mit denen aufzeigen. Mhm. Und von daher sollte man dann das Kabel nicht so sehen. Und da musste ich also noch ein extra Kabel dazu kaufen und so. Ich fand es relativ teuer und konnte es dann gar nicht so richtig zum Einsatz bringen. Und für mich selber bin ich noch nicht so richtig geschickt damit. Also irgendwie, ich nehme ja jeden Morgen diese Sonnenaufgangsvideos auf und wollte dem guten Rat unserer Kollegin mal folgen, das doch auch mit Mikro zu machen. Mhm. Also ich habe dann irgendwie den Selfie-Stick, das Smartphone, den Hund, den ich bändigen muss, mich selbst, dass ich meinen Text nicht vergesse und dann noch das Mikrofon. Da war ich überfordert. Insofern war ich da so ein kleines Heuchlein, dass ich dachte, hättest du das gebraucht? Aber vielleicht kommt die Zeit dieser Anschaffung noch.
Du gewöhnst dich noch dran, bestimmt, an die ganze Technik. Aber wo du gerade eben Verkäufer sagst, ich finde das so krass, wie oft das passiert, dass man so in ein Geschäft geht. Also mir geht es so und ich stelle so fest, Alter, du bist doch kein Verkäufer. Du bist bestimmt ein wertvoller Mensch, aber du bist als Verkäufer total ungeeignet.
Also ich finde, verkaufen können ist ein echtes Talent. Also das muss man können.
Und ja, ich will auch nichts aufgeschwatzt kriegen, aber ich möchte eine freundliche, nicht aufdringliche Beratung, wo mir kein Quatsch erzählt wird und wo auch jemand dann nicht nach 2 Sätzen wieder abhaut.
Ein geschickter Verkäufer ist so, dass er sich auf dich einlässt, ein Gespür dafür hat, was willst du und was könntest du vielleicht sogar noch zusätzlich kaufen, was du gar nicht wolltest. Und du gehst raus und bist füßig gar nicht aufgeschwatzt, sondern denkst dir, ach, das war jetzt richtig gut. Klar ist dir klar, ich habe jetzt mehr gekauft, als ich wollte, aber es ist gut. Also ich finde, das Verkaufen ist eine echte Kunst und
ein
echtes Talent.
Also alle Zuhörer, die Verkäufer sind, überdenkt mal, ob ihr da wirklich richtig aufgehoben seid.
Oder positiv gesagt, ja. Ihr seid ein toller Berufsstand und das ist eine, ja. Eine echte Technik, echtes.
Manche von euch sind richtig gut. Wie beim Fahrrad.
Ich habe gerade versucht, das ins Positive zu drehen, Seba.
Ja, ich bin der Geist, der stets verneint.
Ja, ich merke es.
Komm, noch eine letzte Frage. Nochmal in die materielle Richtung. Hast du schon mal was verliehen und nie wieder gesehen und ärgerst dich drüber?
ganz bestimmt.
Ich kann ja erstmal meins erzählen. Mhm. Ich wollte neulich mit Nachbars einen Spieleabend machen und habe gesagt, wir spielen Pandemie. Das ist ein Brettspiel, ein ziemlich gutes tatsächlich sogar. Mhm. Und wir wollten rübergehen und mein Pandemie ist weg. Und ich habe null Ahnung, wo das hin ist oder wem ich das verliehen haben könnte oder wo ich das habe liegen lassen. Ich meine, das ist ein großer Spielkarton, der fällt einem nicht mal eben aus der Tasche. Voll seltsam. Ich hab,
vielleicht dieser Freundin
WhatsApp,
Corona.
Ein WhatsApp-Rundruf dann gestartet auch und so. Ich habe nicht rausgefunden, wo mein Pandemie ist. Also wenn das jemand hört, der mein Pandemie ausgeliehen hat, das ist die Ausgabe, wo ich noch so Papiermasken, die man jetzt für 1.000 Euro das Stück verkaufen kann. Die habe ich damals dazu gekauft, um dem Spiel ein bisschen mehr Flair zu verleihen, dass man die dann während des Spielens anziehen kann. Also kurz zur Erklärung, es ist ein kooperatives Spiel, das heißt, man spielt mit allen Spielern gemeinsam gegen das Spiel. Das war das erste Spiel, was so kooperative Mechanismen wirklich relativ bekannt gemacht hat. Und in dem Spiel geht es darum, dass sich vier Seuchen in Form von Holzwürfeln auf einer Weltkarte immer weiter verteilen. Durch die Spielmechanik wird es da immer noch schlimmer, wo es eh schon schlimm ist. Es wird eben tatsächlich eine Pandemie simuliert und die Spieler spielen gegen diese Seuchen und versuchen Gegenmittel zu entwickeln. So. Das, wie gesagt, ist weg.
Krass,
voll real. Schade. Mhm. Ja, da hat früher keiner drüber nachgedacht. Das ist, glaube ich, aus 2009 oder so. Mhm. Naja, ja. Okay. Ist dir was eingefallen, was du verliehen hast?
Ich glaube, es ist so ein Running Gag unter uns Geschwistern, also besonders unter meinen Brüdern und mir, dass wir, das sind gar nicht nur die eigenen Sachen, wir nennen das immer die Beutekunst, also so ein bisschen so, wer lässt was abtransportieren.
Was, klaut ihr euch Sachen oder was?
Ich weiß umgekehrt zum Beispiel, eigentlich war ich da der Schuldige sogar eher. Mein Bruder war in Studentenzeit bei mir zu Besuch und eigentlich war kurz bevor er losfahren wollte, guckte er so meine Plattensammlung an und entdeckte lauter Platten von ihm. Und machte immer weiter. Und das gibt's ja nicht. Und die hast du auch. Und die hast du auch mitgehen lassen. Also, so dass wir so, der Abschied war dann nochmal so ein bisschen, also eher so rum. Ich gestehe, dass ich auch manchmal ein einnehmendes Wesen da habe. Ich weiß gar nicht, okay, wie es dazu kam. Vielleicht lagen die einfach dann nur so und rutschten aus Versehen in meine
Tasche. Die sind dir in die Tasche gefallen, genau. Ausgeliehen auf Lebenszeit.
Genau, Platten sind ja auch so klein gewesen. Die können da schon mal so zwischen das Gepäck rutschen.
Aber genau. Dir fällt nichts ein, was du jetzt verliehen hast.
Das nannte man dann Beutekunst bei uns.
Ja, okay.
Mir fällt jetzt nicht direkt was ein, was ich vermisse. Klar, mal Bücher und sowas, aber
ich finde, man muss halt echt Verleihlisten anlegen eigentlich. Man braucht auch irgendwo eine separate Notiz irgendwo, die einfach Verleihliste heißt, wo man sich nicht nur notiert, was man selber verleiht, sondern auch, was man ausleiht von anderen.
Weil der andere ist ja gar nicht oft, also behält es ja nicht irgendwie absichtlich, sondern es rutscht halt in Vergessenheit. Also von daher.
Ich habe auch noch ein kleines Buch von einer Freundin, die ich aber auch jahrelang nicht mehr gesehen habe. Ja. So ein Geocaching-Buch habe ich ausgeliehen und nie zurückgegeben. Es tut mir leid. An der Stelle.
Oh, da fällt mir doch noch Lotte Sachen ein. Ich habe doch einen Krimi von der Nachbarin, den ich hier endlich zurückgeben muss.
Also, ist er gut?
Ich habe ihn noch nicht gelesen und das ist der Grund auch, warum ich ihn noch nicht zurückgegeben habe, weil ich das Gefühl habe, ich kann den nicht zurückgeben, ohne irgendwie auskunftsfähig zu sein, wie ich das Buch denn nun fand. Und deswegen liegt es Ewigkeiten, weil ich da einfach noch nicht dazu kam und anderes vorher lesen wollte. Also insofern, genau, das sind so Gründe, warum sowas mal verschütt gehen kann.
So, jetzt haben wir unseren Pfarrer ein bisschen besser kennengelernt.
Nee? Schon wieder. Bringt es uns zu dem Bibelvers der Woche, oder? Da hast du dir gewünscht, dass es was zu Geschenke sein soll.
Es müsste was mit Geschenken sein,
und ja. Und es sollte das sein, was das Materielle sozusagen sagt, dass das Materielle nicht alles ist. Das war dein Wunsch. Und deswegen hatte sich Seba einen Bibelvers gewünscht, der Nerd, wo wunderbare Konjunktive drin kommen. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und seine Seele nähme Schaden?
Das kann man ja auch in einer moderneren.
Nein, es ist nur in dieser Fassung ist es am allerschönsten. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele?
Ich gucke gerade mal nach, ja. Das ist natürlich Matthäus 16, 26, ist ja altbekannt. Und wie gesagt, man kann das ja auch in einer moderneren Übersetzung, nehmen wir mal die Hoffnung für alle, Matthäus 16, Vers 26, da steht, was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Ja. Hat das was mit Geschenken zu tun, meinst du?
Also es könnte zumindest eine Gefahr andeuten. Manchmal sind Geschenke ja irgendwie sozusagen, sollen die was kompensieren, was zudecken, was sonst fehlt.
Materialismus. Also, Besitz macht glücklich, so ist ja das Schlagwort.
Entweder ist das der Trugschluss oder, also Geschenke können ja auch dazu eingesetzt werden, um andere gefügig zu machen, erpressbar zu machen. Meine Großmutter, meine eine, die hat immer gesagt, man nimmt es lieber aus der warmen als aus der kalten Hand. Und ich dachte mir im Stehen, nee, man nimmt es lieber aus der kalten, da muss man nicht mehr Danke sagen. Und die
Alter!
Das ist jetzt krasser, also die war ein wunderbar origineller Mensch, sie war jetzt nicht so die Herzliche, sie war nicht so die Kuscheloma, aber da war schon auch manchmal, Geschenke hatten bei dir schon auch manchmal ein bisschen den Aspekt, sozusagen, ich habe dir doch jetzt was Tolles geschenkt und das war sehr, sehr wertvoll, dann auch mehrfach unterstreichen, was das alles gekostet hat und es war dann so ein bisschen und deswegen bist du
gibst du jetzt der Oma mal ein Küsschen? So die, weißt du?
Entweder so oder dass man meint sozusagen, man könne sich mit Geschenken Liebe, ja, man könnte sich damit Liebe erkaufen und ich glaube, das steckt so ein bisschen, man könnte da Schaden an der Seele nehmen, weil eigentlich im Grunde genommen kriegen tut man es ja dadurch nicht, die Zuneigung die, oder auch die Dankbarkeit oder die kommt ja dann, die ist zwar dann schon da und dann sagt der andere ja danke und man freut sich auch, aber gleichzeitig ist es ja nicht so ganz rein irgendwie und ist mit vielen Vorbehalten und mit sehr gemischten Gefühlen verbunden. Darauf würde ich jetzt mal diesen Bibelvers beziehen, sozusagen. Was nützt es, wenn man jemandem die ganze Welt schenkt und aber irgendwie fehlt die Seele bei der ganzen Sache?
Ja, also man kann es sicherlich auch auf Geschenke sehen. Für mich schwingt da in dem Vers aber durchaus auch dieses, was ich gerade eben meinte, so gegen dieses Besitz macht glücklich, dass eben Besitz nicht alles ist. Und man kann ja das ja auch immer wieder lesen von Menschen, die im Prinzip alles haben. Also ich meine, letzten Endes haben wir auch alles. Dadurch, dass wir in einem sehr, sehr reichen Land leben und ein Dach über dem Kopf haben und jeden Monat Geld bekommen für einen Job. Und so, davon mal ganz ab, aber das, der uns meistens Spaß macht, ja. Also was nützt es dem Menschen, der alles hat? Weil darum geht es überhaupt nicht. Das ist für mich die Aussage, ja. Es macht eben die Seele nicht gesund. Oder um es mal biblisch zu sagen, es rettet die Seele nicht, wenn ich alles habe, wenn ich alle meine Bedürfnisse materieller, sexueller, blabla Natur befriedigt habe, aber trotzdem eben innen drin was vermisse. Was meiner Meinung nach eben nur die Beziehung zu Gott füllen kann. Oh, das ist jetzt wahnsinnig fromm heute.
Doch, aber ja, das kann manchmal so ein Substitut sein, so ein Ersatz. Also weil es gibt ein großes Loch und das versucht man dann zu füllen und meint, das ginge durch Besitz. Kenne ich auch. Also ich meine, manchmal hat das ja auch eine gute Funktion.
Der Pfarrer? Also
das berühmte, weiß ich, enttäuschte, gebrochene Liebe. Ich habe Schnupfen, ich gehe Schuhe kaufen.
Was?
Frustkauf heißt es ja dann letztlich. Und
Mich erst mal belohnen jetzt mit
ja, irgendwas. Ja, sowas, genau. Kann ja auch haben. Ja. Aber es gibt diese Eigendynamik von dem, dass man dann immer mehr will von dem. Und das ist gar keinen Halten gibt und ein mehr. Die Gefahr gibt es auf jeden Fall. Und ich finde schon auch irgendwie toll, Leute zu erleben, die auch sozusagen, die nicht gar so hängen an Dingen. Und ich erinnere mich an eine im Studium, da ging was zu Bruch, was ja auch was bedeutet hat. Also es, meistens hängen an den Dingen ja auch Geschichten. Und sie sagt, schade. Puh. Also man merkt schon, und dann sagte sie, aber auf der anderen Seite, es sind auch nur irdische Dinge. Und auch die Geschichte, die ich damit verbunden habe, die ist nicht kaputt, weil jetzt diese Tasse kaputt gegangen ist. Und das fand ich, das hat mich sehr beeindruckt. Also so.
Das finde ich aber super schwierig, echt.
Ja?
Weil es gibt Dinge, mit denen verbinden wir unfassbar viel. Also ich habe zum Beispiel, war ich mit meiner Frau in Marburg mal unterwegs und waren danach im Kino. Und im Kino fällt mir auf, mein Ring ist weg. Also mein Ehering, den ich jetzt seit über 10 Jahren trage. Ja, also ein unfassbarer ideeller Wert für mich. Ja, Und wir sind die ganzen Wege nochmal abgelaufen, weil er musste mir irgendwo aus der Tasche gefallen sein, weil ich hatte ihn in die Tasche getan und so. Nie wieder habe ich vorher oder nachher so diesen ideellen Wert so krass mitbekommen.
Und habt ihr ihn wieder gefunden?
Wir haben, wir waren neben dem Kino in so einer Lokalität und hatten da was getrunken und hatten da auch geguckt. Und dann waren wir, war ich echt traurig und wir waren auf dem Rückweg zum Auto und dann habe ich einen Anruf von einer mir unbekannten Nummer und da ruft einer an und sagt, hier aus dem und dem, aus besagter Lokalität, wir haben den Ring gefunden.
Wow, das war ja dann.
Das war echt, Alter. Richtig krass. Das war das, ich glaube, das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, wahrscheinlich auch bis in alle Ewigkeit, wo ich 50 Euro Trinkgeld einfach mal so, habe ich gesagt, bitteschön, das ist für Ihre Kaffeekasse. Wirkt das jetzt dekadent? Nee, eigentlich nicht. Oder ich war einfach so unendlich froh.
Das ist doch einfach toll. Ich meine, aber auch da wäre dann der Schritt notwendig gewesen zu sagen, selbst wenn, also es ist toll, dass er wieder aufgetaucht ist und ich kann das total verstehen. So etwas ist natürlich aufgeladen. Aber ich fände das fatal und irgendwie auch ein bisschen sowas wie abergläubisch oder magisches Verständnis, wenn man sagt, das ist jetzt ein schlechtes Vorzeichen, ein böses Omen. Nee,
sowas nicht.
Und davon, also muss man das dann, was grinst du mich jetzt so an?
Ja, als ob ich jetzt gesagt hätte, oh, der Ring ist weg. Schatz, wie soll ich dich jetzt noch lieben? Das Symbol unserer unendlichen Liebe.
Du veralberst es jetzt, aber ich glaube, so ein bisschen
eine
Gefahr
du
hat das dann.
Ich musste nur lächeln, weil das in dem Fall nicht so war. Aber ich weiß, was du meinst.
Aber umgekehrt, irgendwie, ein Kollege hat es mal gesagt, es gibt so die Spiritualität der Dinge. Also, dass Dinge einfach eine Bedeutung für uns haben. Nicht jedes, also viele sind einfach Gebrauchsgegenstände, aber einfach so das, womit wir uns umgeben. Wenn ich so um mich schaue, natürlich, also du hast gerade davon gesagt, du machst wieder deinen Schreibtisch, du hast einen neuen Schreibtisch und so. Das hat ja dann auch eine Bedeutung für dich. Das ist dann einfach auch dein Freiraum, mehr Platz, um zu schaffen und so weiter. Mhm. Genau, und er hat es dann auch besonders gesagt beim Ausmisten, weil da fällt es ja immer mal sehr schwer, sich von was zu trennen. Und hat dann gesagt, und ja klar, einige Dinge stehen auch immer für bestimmte Lebensphasen. Und der gab dann den Tipp, den versuche ich dann immer zu beherzigen, wenn wir ausmisten. Der sagte, Sie müssen nicht 10 Sachen aus dieser Zeit, also sagen wir mal aus der Grundschule aufheben. Es reicht, Sie suchen sich eine aus dieser Zeit aus und die heben Sie dann auf. Und immer wenn Sie dann das finden, dann werden Sie sich dran erinnern. Denn natürlich, klar, die Erinnerung geht nicht weg, aber die Sache löst die Erinnerung ja dann immer wieder aus. Also von daher, Dinge haben schon eine Bedeutung. Wie Gold, Weihrauch und Myrrhe, die Weisen aus dem Morgenland dem Christuskind brachten.
Das war jetzt machen wir jetzt nicht auf. Da können wir vielleicht nächste Woche drüber reden.
Genau.
Aber wir müssen...
Haben wir noch ein bisschen Zeit.
Wir müssen... ich muss noch mal ganz kurz über Geld reden. Das ist nämlich mein Nerd-Tipp diese Woche. Das würde ich ganz gerne noch loswerden. Mhm. Es gibt eine coole Geschichte auf Kickstarter. Kickstarter werden die meisten kennen. Wer das nicht kennt, erkläre ich es ganz kurz. Kickstarter ist eine sogenannte Crowdfunding-Plattform. Es gibt mehrere. Kickstarter ist die größte, wo du quasi sagen kannst, ich habe diese und diese Idee und brauche so und so viel Geld dafür. Und dann verpflichten sich Leute, da Geld reinzugeben. Und du gibst ein sogenanntes Funding-Goal vor. Ja, also sagst im Sinne von, ich möchte gerne dieses und dieses Gadget oder das Gerät entwickeln und braucht dafür aber 100.000 Anschubfinanzierung und wenn du die dann in einem bestimmten Zeitraum zusammenbekommst, dann wird das Geld von den Leuten abgebucht und du kannst anfangen, das zu entwickeln oder hast damit im Idealfall schon angefangen. Man kauft bei Kickstarter ganz oft die Katze im Sack und es gibt auch ein Risiko, was beim Endverbraucher liegt, ganz ohne Frage. Trotzdem sind da auch schon viele, viele coole, tolle Sachen entstanden auf technischer Seite. Es sind Musikalben, Bands haben da ihre Alben drüber finanziert. Viele Brettspiele entstehen da jeden Tag drüber und so weiter. Jetzt gibt's ein neues Projekt aus Stuttgart. Und zwar handelt es sich um ein Computerspiel, das in der Zeit Jesu spielt. Mhm. Und das Ganze heißt One of 500. Der Untertitel ist Experience the Gospel like never before. Also erlebe die gute Nachricht wie noch nie zuvor. Es handelt sich, wie gesagt, um ein Computerspiel und zwar ein Third-Person-Computerspiel. Das bedeutet, dass man den Hauptcharakter spielt und man schaut ihm wie von hinten so über die Schulter. Also man kann so mit ihm rumlaufen und sieht, was er sieht. Und es wird ein episodisches Story-Abenteuer, ein Episodic Story-Adventure. Jetzt im ersten Kapitel spielst du zum Beispiel einen 15 Jahre alten Fischerjungen, er heißt Benjamin und erlebst Galiläa zur Zeit Jesu. Was genau man da erlebt, weiß ich nicht. Wo und wie man dann Jesus begegnet, weiß ich auch noch nicht genau, aber die sind total ambitioniert, haben einen tollen Trailer online, wo man schon sehen kann, wie das aussehen wird. Und was ihnen ganz wichtig ist, es soll nicht cheesy sein. Also es soll nicht irgendwie so, wenn man es anguckt, so ein bisschen gewollt und fromme Computerspiele gab es schon auch immer mal. Ja, genau. Und so soll es nicht sein, sondern es soll ein ernstzunehmendes PC-Spiel werden. Auch Musik schon fertig und so. Trailer unbedingt mal angucken. Verlinken wir euch auf Facebook. One of 500. 42 Tage läuft der Kickstarter noch. Die Jungs wollen 180.000 Euro erreichen. Das ist ein strammes Ziel, ganz ohne Frage. Aber es ist ein cooles Projekt und ich glaube, dass die da richtig mit dem Herz dabei sind und deswegen herzliche Einladung, sich das mal auf Kickstarter anzugucken. One of 500. Also ist 500 als Zahl geschrieben. Kann bitte jeder mal reingucken. Auch du, mein lieber Lieblingspfarrer.
Du hast mir ja ein Bild gezeigt. Die Anmutung hat mir gut gefallen. Also das sieht, sieht so aus, dass es die Fantasie beflügelt. Ein bisschen habe ich den Verdacht, dass die Zielgruppe eher Männer sein könnten.
Das weiß ich nicht genau. Also gerade in den letzten Jahren, auch durch Streaming-Plattformen wie Twitch und so, zeigt, dass immer mehr Mädels und Frauen durchaus auch Gamer
dann
sind.
Müssen sie aber sich dann auch noch eine Figur überlegen, die für die ansprechend ist? Oder
also nee, du, das ist bei sowas nicht so das Riesenproblem. Erinnerst du dich an Tomb Raider zum Beispiel? Weißt du das noch?
Ist das nicht Angelina Jolie, die das gespielt hat?
Ganz genau. Das hat Angelina Jolie, war Lara Croft, also die Hauptdarstellerin der Serie. Aber das war ja zuerst ein Computerspiel. Yeah. Und das war das nicht das erste Mal, aber das war damals ein Riesending, dass eine entsprechend gebaute Frau quasi so der weibliche Indiana Jones war. Ich weiß nicht mehr, wann das war. 1997 oder so? Keine Ahnung. Und die Männer hatten auch kein Problem damit, dann Frauen zu spielen. Und viele Frauen spielen auch andere Spiele, wo der Hauptcharakter ein Mann ist. Assassin's Creed
oder was weiß ich. Ich glaube, so rum ist es ganz oft der Fall, dass Frauen männliche Charaktere spielen. Umgekehrt finde ich es ungewöhnlicher. Aber wir können da gerne eine Erhebung durchführen.
Ich könnte mir denken, dass die Macher da bestimmt auch dran gedacht haben. Mhm. Also vermute ich jetzt einfach mal, dass man durchaus auch in anderen Kapiteln dann noch eine Frau spielen kann.
Maria Magdalena.
Wobei Frauen eben eingeschränkt waren. Die durften halt damals nicht so viel. Deswegen ist das dann total unrealistisch.
Aber das ist
doch gerade
das Tolle an der Jesusbewegung, dass da Frauen dabei waren.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
Also es gäbe genügend biblischen Anhaltsstoff, das toll zu machen. Also, wenn ihr uns hört, liebe Macher und Macherinnen dieses Spiels, tut was.
Ja, genau.
Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es.
Erich Kästner. Nee, wer hat das gesagt?
Wilhelm Busch oder so, ich weiß nicht.
Ja, Wilhelm Busch. Nee, ich glaube, es war wirklich Wilhelm Busch. Ja. Jedenfalls hast du mir gerade eben in den Ohren gelegen, du willst unbedingt noch dein Klugschiss loswerden.
Auch vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gibst.
Weinucker. Wir werden heute ein bisschen länger, glaube ich.
Ach, das ist niemandem aufgefallen.
Weinucker. Chanukka kenne ich.
Chanukka, genau. Das beginnt nämlich jetzt diese Tage. Also sprich, es beginnt am Abend des 10. Dezember bei Chanukka. Das ist das jüdische Lichterfest. Und dauert 8 Tage lang, also bis zum 18. Dezember. Liegt in zeitlicher Nähe zu Weihnachten. Und deswegen ist es schon im 19. Jahrhundert so gewesen, dass Familien, auch jüdische Familien oder christlich-jüdische Familien, beides gefeiert haben. Also die hatten einen Chanukka-Leuchter, das ist ein 8-armiger Leuchter, wo jeden Abend die 8 Tage hindurch immer eine Kerze mehr angezündet wird. Wir kennen das vom Adventskranz, die machen das eben mit 8 Kerzen, 8 Tage lang. Und also gab den Chanukka-Leuchter und gleichzeitig auch einen Tannenbaum. Also so die Kombination der beiden Feste, Weihnachten und Chanukka, ist Weinucker. Und Chanukka, da steht eben auch das Licht im Mittelpunkt. Gibt eine packende Geschichte dazu, aber die würde wirklich zu lang dauern, jetzt zu erzählen. Da würde mir der Nerd das Wort im Munde abschneiden.
Ja, nee, ich schneide dich einfach weg hinterher. So, Martin, wir haben einiges besprochen heute. Yeah. Und wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören, sind am Ende der Folge angekommen. Machen jetzt natürlich nochmal vollkommen unauffällig Werbung für unsere Facebook-Seite. Die findet ihr einfach, wenn ihr nach Pfarrer und Nerd sucht. Wir sind erreichbar per Mail, pfarrerundnerd@indeon.de, auf Twitter, Pfarrer und Nerd, wer hätte es gedacht. Freuen uns über Feedback, freuen uns über Likes. Wer Bock hat, da einfach mal ein Däumchen dazulassen, dem sei das nicht verwehrt. Martin Vorländer hat einen schönen, hoffentlich, ich weiß es noch nicht, Abschlusssegen für uns. Bitteschön.
Der hat auch was mit Gaben zu tun, also Geschenken. Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben, ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben. Ich wünsche dir Zeit, dich zu freuen und zu lachen, und wenn du sie nützt, kannst du auch was draus machen. Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen, und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben, es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. Ich wünsche dir Zeit, zu dir selbst zu finden, jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. Ich wünsche dir, Zeit zu haben zum Leben.